Ich setze noch mal ganz kurz ein bei einem Punkt, der weiter vorn war, um ein Missverständnis zu vermeiden. Es ist ja manchmal so, dass man bestimmte Gedanken im eigenen Kopf ziemlich klar hat und man kann sie so ausdrücken, dass man das Irrtum nicht ausgeschlossen ist. Und ich würde gerne noch mal zu diesem Begriff, der Herr hat mir gezeigt, zu diesem Ausdruck. Es ist natürlich so, der hat eine Berechtigung in einem bestimmten Rahmen. Also jeder wird im Hören auf Predigt, in der Bibelstunde, in der Jugendstunde, im Arbeiten mit dem Text, in der Andacht, in der persönlichen stillen Zeit oder wo, Entdeckung gemacht haben, wo er sagen könnte, also das habe ich jetzt begriffen. Das ist mir aufgegangen. Und da kann man natürlich sagen, der Herr hat mir gezeigt. Ja, und das kann man auch erzählen, da habe ich auch gar nichts dagegen, was man im Umgang mit Gottes Wort entdeckt hat. Ablehnen, und deshalb steht es hier, muss man es, dass jemand sozusagen bezugslos, ohne Bezug zum Text, irgendwie Dinge sieht, Visionen, also auch der Herr hat mir gezeigt im Sinne, ich habe was erkannt, was zwar nicht in dem Text steht, aber das ist mir einfach wichtig und das gilt auch. Ja, also das, dagegen würde ich eine Abwehrbewegung, eine sehr deutliche, für richtig halten. So, jetzt gehen wir weiter und kommen hierher. Jetzt reden wir über die andere Fraktion. Es ist völlig logisch, dass die mit ziemlicher Distanz auf die Sachen guckt, die wir jetzt gerade angeschaut haben. Wir dachten, so, das müssen Sie doch merken, dass Sie damit Grenzen überschreiten. Da ist es ganz logisch. Hier gibt es analoge Gefährdungen. Die liegen aber immer auf anderen Ebenen. Deshalb auch nochmal die Betonung, die Engen sind für andere Grenzüberschreitungen anfällig als die weiteren. Und die Toleranz gegenüber den eigenen Grenzüberschreitungen ist manchmal ziemlich hoch. Man merkt sie manchmal gar nicht so leicht. Deshalb müssen wir hier auch nachdenken. Auch hier gibt es also Gefahren, diese von der Schrift gezogene Grenze zu überschreiten. Und wir bezeichnen das üblicherweise als Gesetzlichkeit, wobei das kein wirklich scharfes Wort ist, Gesetzlichkeit. Es gibt auch keinen Menschen auf dieser Welt, der von sich selber sagen würde, ich bin gesetzlich. Gesetzlich ist ein Phänomen, das gibt es immer nur bei anderen. Ja, ich habe doch keinen getroffen, der sagt, ich bin gesetzlich. Das heißt, die Definition ist gar nicht so leicht. Was ist denn das? Wie formuliert man das? Also, Gefahr der engen Grenzüberschreitung in Richtung Gesetzlichkeit mit der Tendenz zu. Also auch hier gilt wieder, das tut keinesfalls jeder, es ist nicht jeder anfällig, es ist nicht flächendeckend zu beobachten, aber es ist näher liegend als die Grenzüberschreitung nach der anderen Seite. Auch hier möchte ich gern ein Schriftwort voranstellen, das uns ein wenig leiten soll in dieser Betrachtung. Also ich will das nochmal betonen, oder ich hole schon mal den ersten Punkt her. Ja, weil das kann man sehr gut mit dem Bibeltext in Verbindung bringen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt so ein bisschen das Grundverständnis, es kann doch nichts schaden, die Dinge noch heiliger und enger zu sehen, als der Herr sie selber sieht. Also wie die Pharisäer, ja, die gesagt haben, maximales Strafmaß im Blick auf Schläge ist 40. Wir verordnen maximal 39. Es könnte ja sein, in der Aufregung der Geschichte verzählt sich der Vollzugsbeamte und damit nichts passiert, bauen wir den Zaun einfach ein bisschen weiter vor. Der Gedanke ist nicht prinzipiell falsch. Ja? Da ist also nicht der, man kann sagen, oh, da hat er eine gewisse Logik. Aber wenn man die Frage stellt, hat der Herr die Pharisäer für diese Art zu denken gelobt, dann wird man beobachten, überhaupt nicht. Er hat sie aufs Allerschärfste getadelt. Markus 7, bei der Regelung im Blick auf die Versorgung der Eltern. Da sagt er, auf diese Weise setzt ihr das Gebot Gottes außer Kraft. Und solches dergleichen tut ihr viel. Da sagt er, das macht ihr an 100 anderen Stellen auch noch. Sie wollten das Gesetz schützen und haben es beschädigt. Ich lese mal diesen Text, 1. Timotheus 4. Und da werden wir das auch beobachten, diese scharfe Warnung vor Zusätzen mit dem vermeintlichen Gedanken gesteigerter Heiligkeit. Ich fange mal bei Vers 1 schon an. Hier steht 2 bis 4, aber ich lese schon 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Paulus sagt hier, es werden Leute in den Gemeinden auftreten mit Lehren, die, so sagt er, am Ende dämonischen Ursprungs sind. Es sind Leute, die es auch in die Gemeinde hineintragen werden. Sie sind, sagt er, in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt. Sie haben ein beschädigtes Gewissen, ein verstimmtes Gewissen. Kann man sich so vorstellen, als hätte jemand sozusagen an diesen Seiten rumgedreht, sozusagen verstimmt und es gibt den falschen Ton ab. Und die treten mit Überzeugung auch in der Christenheit auf. Und was erzählen sie? Sie laden nicht ein zum Götzendienst, das gibt's auch, ja? Sondern die machen das Gegenteil. Die sagen, wer es ganz genau nehmen will, der sollte gar nicht heiraten. Es kommt daher mit dem Anspruch einer gesteigerten Heiligkeit. Wer es ganz genau nimmt, der isst kein Schweinefleisch. Auch wenn wir es dürften, wir machen es trotzdem nicht. Und der trinkt keinen Tropfen Alkohol oder keinen Kaffee. Oder der hat am Samstag gar keinen Sex, wenn er Sonntag früh in die Gemeinde gehen will. Versteht ihr? Man baut Zäune auf. Es ist verbunden mit der Aura einer besonderen Heiligkeit. Es erscheint frommer als der Durchschnitt. Und Paulus sagt, es ist dämonisch. Versteht ihr das? Bei den Kolossern sagt er, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Also die Grenzüberschreitung nach unten, sagt er, wer das tut, verliert seinen Kampfpreis. Und nach oben sagt er, das sind genauso scharfe Worte. Er sagt, das ist dämonischer Ursprungs, die Idee, es heiliger zu machen, als Gott selbst es sagt. Also dieser Anschein, auch diese Idee, wer es ganz ernst meint, der macht es noch ein bisschen strenger, als die Schrift sagt. Dafür sind alle pietistischen, alle auf Frömmigkeit ausgerichteten Bewegungen anfällig. Alle. Nicht bloß ein Problem der Brüdergemeinden. Anthony Groves hat am Anfang mal gesagt, am Anfang des Brüdertums, bei bestimmten Fehlentwicklungen, die er beobachtet hat, er sagt, es kommt dahin, der Ängste wird euer Führer sein. Der sozusagen am meisten dazu macht, der den Weg am allerschmalsten macht, der gilt als König. Es hat den Anschein, das sind die Frömmsten. Und Paulus sagt, tut es ja nicht. Das, was Gott freigegeben hat, ist frei. Und was Gott geheiligt hat, ist geheiligt. Also die Gefahren nach oben haben ein ganz anderes Gesicht. Ja, sie kommen nicht sozusagen mit einer Gelassenheit daher, das ist so eng brauchen wir das nicht sehen. Sie kommt daher mit dem Schein von Heiligkeit, von es ganz besonders ernst zu meinen. Und Paulus hat überhaupt kein gutes Wort für diese Denke. Er kennt es ja aus seiner eigenen Geschichte, er ist ja Pharisäer. Und er kennt diese Denkweise sozusagen um den Zaun des Gesetzes viele, viele andere Zäune zu bauen, sodass der normale Gläubige am Ende gar nicht mehr sieht, was in der Schrift steht, sondern er sieht die Zäune, die wir aufgebaut haben. Und die werden auch der Maßstab. Denn über die wird ständig gesprochen. Also, die Tendenz, der Irrtum, den engeren Weg grundsätzlich als den besseren zu verstehen. Er ist nicht grundsätzlich besser. Man muss nur die Kommentare des Herrn im Blick auf die Pharisäer studieren. Die haben in dieser Welt ganz ausgeprägt gelebt. Und man muss einfach mal hören, wie sie den Sabbat verteidigt haben, was der Herr sagt. Ihr seid doch nicht geschaffen um des Sabbats willen, sondern der Sabbat ist um euretwillen gemacht. Er hat eine Funktion im Blick auf den Menschen und nicht im Blick auf den Sabbat, als wäre das eine eigene Instanz. Also, das ist eine Gefahr der eher engeren, dass sie es selber glauben und es auch fleißig verbreiten. Je enger, umso besser. Es ist ein Irrtum. Es ist Grenzüberschreitung. Eine zweite Anfälligkeit dieser eher enger ausgerichteten Geschwister ist es, menschliche Gepflogenheiten oder persönliche Neigungen mit der Bibel zu rechtfertigen, obwohl sie keine Anweisung dazu macht. Es gibt Dinge, viele Dinge im Gemeindeleben, die haben zu tun mit, ich habe das ja gestern Abend schon mal ein bisschen erklärt, mit Abmachung. Die sind keine Frage von Offenbarung, sondern es ist einfach, was passt zu uns, was ist vernünftig. Ich war vorletztes Jahr im Allgäu, in Memmingen, zu einer Konferenz dieser vielen neuen Gemeinden, die da entstanden sind. 1000 Leute waren da zusammen. Und über manches kann man sich ganz erstaunt, also manches kann man erstaunt beobachten, was der Herr tut. Aber was sie nicht können, ist singen. 1000 Leute, aber das ist erbärmlich, das Gepieps. Keine, haben einfach keine Tradition, ja? Die kommen aus der Welt, sie haben nur singen lassen und jetzt fangen sie auf einmal an, selber zu singen. Das ist nicht der ganz große Brüller. Und wenn die keine Instrumente hätten, das ging gegen den Baum ohne Ende. Nicht zum Anhören. Geht überhaupt nicht ohne. Die müssen was Gescheites machen, damit der Gesang einigermaßen geradeaus geht. So. Nehmen wir mal an, vor 30 Jahren oder was weiß ich, 50 Jahren habe eine Gemeinde, weil vielleicht gar niemand spielen konnte, ohne Instrumente gesungen. Es ging. Ja, also viele, gerade auch in Sachsen, gibt es viele einfach. Man kann relativ gut singen. Und vielleicht war auch keiner da, der spielen konnte. Man hat einfach so gesungen und es war gut. Und eines Tages kommt die Frage, können Instrumente eingesetzt werden? Oder sollten wir bei unserem erbärmlichen Gesang nicht irgendwie das unterstützen mit Musik? So, und dann kommt die Stunde, wo das ja manchmal passiert. Ja? Also Verwendung von Instrumenten ist keine Frage biblischer Offenbarung. Es wird eher erzählt, natürlich haben sie es getan, ja, Alten Testament, Psalmen. Wo eben Argumente gebracht werden, das hat nichts mit klarer Schriftanwendung zu tun. Also irgendwie eine zeitbedingte Gepflogenheit, ja, die dann nachträglich biblisch, in Anführungsstrichen, untermauert wird. Also ich habe etwa folgendes Argument angetroffen. Da sagt jemand, wo kommen denn die Instrumente her? Na, 1. Mose 4 werden die ersten erwähnt. Nachkommen Kains, wird gesagt, haben die ersten Instrumente gebaut. Siehst du, sagt er, deren Zeug brauchen wir nicht. Und, na gut, kann man versuchen, das einfach mal weiterzudenken. Wir verzichten auf alles, was Gottlose gebaut haben. Geht das lange gut? Haben wir Stühle, die Christen gebaut haben? Ist das sicher? Also wir merken, das hat doch mit Bibel nichts zu tun. So kann man doch nicht über eine geistliche Entscheidung finden. Es ist was anderes, und dafür habe ich immer Verständnis, wenn jemand sagt, es entspricht nicht meinem persönlichen Geschmack. Das kann man auch immer sagen. Und da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Aber wir dürfen nicht Dinge, die auf der Ebene einer menschlichen Abmachung liegen, in einen Status schieben, als sei es eine Frage von Offenbarung. Und das ist durchaus, dafür ist diese Fraktion viel mehr anfällig als die andere. Da habe ich schon mal gesagt, ja, die sind im Blick auf Äußerlichkeiten sehr flexibel. Die hier oben nicht. Das braucht 5 Brüderstunden, ehe man da sich verständigt hat. Also die Dinge sind einfach viel schwerer, laufen da schwerer. Drittens, das ist eines der üblen Dinge. Gesetzlichkeit mit der Tendenz zur Veräußerlichung des Glaubens. Wenn man als fromm gilt, seine Ruhe hat, sobald man bestimmten Kriterien genügt, dann tut man das eben. Als mir das erste Mal ist mir das aufgefallen, vielleicht 1986, 87 um die Dreh herum. Ich bin 84 in die Jugendarbeit berufen worden und Sommerhalbjahr war ja immer angefüllt mit Freizeiten. Ich weiß nicht, wie viel ich da gemacht habe. Teenie, Jugend, alles Mögliche. Und dann, es gab ja immer einen ziemlichen Run auf die Freizeiten. Jahresanfang sind die veröffentlicht worden und dann ging die Anmeldeschlacht los. So. Und wenn ich dann gelesen habe, 5 Jungs aus, Punkt, 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 dachte ich, oh Mann, da kann sich frisch machen. Und es waren immer die als ganz besonders konservativ bekannten Gemeinden, aus denen die Problemkinder kamen. In einem Sommer war es so schlimm, Karl-Heinz von Heiden war ja sozusagen mein Mentor damals, wir haben dann gesagt, wir dürfen das nicht einfach zur Kenntnis nehmen, wir müssen mal anrücken. So bin ich ins Vogtland gefahren, habe mich zur Brüderstunde angemeldet und habe erzählt, was eben wiederholt unsere Beobachtung ist. Die Männer waren entsetzt, entsetzt, was sie gehört haben von ihren eigenen Jungs. Und dann sagte einer, das gibt's doch gar nicht. Die tragen doch am Sonntag Krawatte. Ja, wir lachen drüber. Aber für ihn war klar, wer so am Sonntag früh kommt, bei dem ist alles im Lot. Und die konnten gar nicht denken, dass die, wenn die das Vogtland verlassen haben, dass sie dann den Bär tanzen lassen. Das war für sie undenkbar. Und die Jungs wussten auch, was sie machen mussten, um Ruhe zu haben. Die haben ihren Binder angemacht Sonntag früh. Und dann hat jeder gut von ihnen geredet. Die sind gut unterwegs, die Jungs. Ja, also, wisst ihr noch diesen Punkt weiter vorne? Frömmigkeit hat erwartete Formen. Und dann erfüllt man die Formen auch, eben, ha? Hat man seine Ruhe und die haben ihren Frieden und es gibt schon Gelegenheiten, wo wir machen können, was wir wollen. Das heißt, es zielt nicht auf eine innere Herzensreinigung, sondern es wird veräußerlicht. Man benimmt sich so und was im Kopf und im Herzen passiert, das bleibt irgendwie unkontrolliert. Ich war dieser Tage mit einem Bruder im Gespräch und wir haben über solche Fragen gesprochen. Und er sagte auch, wir sind eine strenge Truppe gewesen und wenn dann jemand, was weiß ich, zur Bibelstunde nicht kam, dann gab es einen Anruf. Es wurde Druck gemacht. Man hatte da zu sein. So, nun sagt er, jetzt haben wir den Druck, davon haben wir uns verabschiedet. Sagt, so kann Gemeinde nicht sein. Und dann kommt natürlich die schwierige Frage, wenn der Druck weg ist, dann bleiben wir zu Hause, oder? Und ich sage zu ihm, wenn der Druck nachlässt, braucht es innere Überzeugungen, um das Gleiche zu tun. Du kannst Leute herprügeln, aber das ist nur wahrhaftig nicht im Sinn der Schrift. Sondern sie sollen, weil sie Appetit haben auf Gottes Wort, weil sie Hunger haben, deswegen sollen sie dabei sein. Das heißt also, es muss auf eine andere Grundlage gestellt werden. Diese Fraktion lebt mit der Gefahr, und es ist stark zu beobachten gewesen, zumindest in der Vergangenheit, dass der Glaube in eine Äußerlichkeit gedrückt wird und dass er manchmal sogar sich in den Äußerlichkeiten erschöpft. Und dann saßen die Jungs in Tierfelder Jugendtag eben nicht in Tierfeld in der Gemeinde, sondern in Hartenstein in der Kneipe. Und die waren zur gleichen Zeit wieder zu Hause, wie alle anderen. Ja? Hat kein Mensch gemerkt. Und das waren nicht Einzelfälle. Ja? Das waren richtig ganze Gruppen, die sich genau sozusagen systemkonform zu bewegen wussten. Zu fromm, eine Tendenz zu bestimmten speziellen Lehrdetails, die man nicht wirklich mit der Bibel begründen kann, aber die unser Markenzeichen sind. Also das ganze Thema der Absonderung, muss ich ja hier nicht viel erzählen. Dass sozusagen der Zaun immer höher geworden ist, jedenfalls bei einem bestimmten Flügel des Brüdertums, der am Ende dafür sorgte, außer uns gehört eigentlich niemand dazu. Zum Kreis derer, mit denen wir wirklich verkehren. Oder hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ist man in Rumänien begegnet, ja, diese Lehre und viele, viele andere, so spezielle Lehren, die, was man alles nicht darf und was richtig ist und was Gott besonders gefällt, was mit Bibeltext überhaupt nicht viel zu tun hat. Man denkt sich das einfach so oder man tradiert es, das haben wir immer so gesehen. Und eine letzte Beobachtung. Ist auch eine Gefahr, viel Energie für die Auseinandersetzung mit anderen christlichen Positionen zu verwenden. Also, die hier machen viele Konferenzen über die Grenzüberschreitung derer hier unten. Das betreiben sie mit viel Hingabe. Ich habe hier mal in Klammern geschrieben, der gemeinsame Gegner schafft merkwürdige Koalitionen. Ich will mal ein Stichwort nennen. Manche waren vielleicht schon mal zu einer Tagung des Maleachi-Kreises. Der ist durch solche, das ist sozusagen sein Motiv, bestimmte Irrtümer zu bekämpfen. Die Leute, die da zusammenkommen, könnten nicht 14 Tage in einer Gemeinde sein, weil ihr Gemeindeverständnis, ihr Taufverständnis Lichtjahre auseinanderliegt. Aber sozusagen zur Auseinandersetzung mit der anderen Fraktion, da gibt es durchaus eine Wochenendzweckgemeinschaft, wo man also durchaus gut koalieren kann. Ich habe nichts dagegen, die machen auch gute Sachen. Ja, also ich will das keinesfalls diskreditieren. Aber das ganze Strickmuster gefällt mir nicht besonders. Ja, es ist ein Zusammenschluss, um andere Christen zu attackieren. Und es fehlt manchmal sozusagen eine angemessene Selbstreflexion. Wo sind wir denn gefährdet? Und vielleicht nicht auf dem Weg. Ich komme zu einem letzten kurzen Gedanken. Wir sind ja dabei, auch Einflüsse auszuüben. Ja? Ich habe es überschrieben, die Verantwortung, wenn wir andere beeinflussen wollen. Und ich bin an der Bibelschule in Burgstedt und ich merke ja auch manchmal, wo Leute angesiedelt sind. Ja, was durch Herkunft und durch Prägung, durch Elternhaus und was weiß ich. Ja. Nehmen wir an, steht da, ein junger Mensch ist durch Neigung und Erziehung an der engen Seite. Stellt euch vor, dem würde ich sagen, folgenden Satz. Junge, geh immer den engeren Weg. Der ist schon ganz drüben. Ja. Und ich mache ihm Mut und sage, sei spitz, ja, keinerlei Kompromiss, sei hart. Was wird aus dem Mann, wenn er das ernst nimmt? Stellt euch das vor, was wird das für ein Mensch? Ganz selten. Es wird ein kleiner Pharisäer. Ja, wirklich? Bitte? Ja, vielleicht. Der aus seiner engen Ecke, ja, auf die Weiten, von weit oben runter guckt. Mit sehr großem Bedauern denke ich an einen jungen Mann, den wir in Burgstedt als Schüler hatten. Eines der wenigen rhetorischen Naturtalente. Dem muss man nicht sehr viel sagen, wie man Dinge erklären muss, damit sie gut gehört werden, damit es Zuhören leicht ist. Russlanddeutsche Herkunft, hat noch so ein bisschen einen schweren russischen Akzent in der Sprache. Hat ja überhaupt nicht gestört. Das war also richtig, es war angenehm, sehr angenehm, ihm zuzuhören. Und nicht lange gläubig, also das hätte eine sehr gute Geschichte werden können. Aber eben russische Herkunft, ja, irgendwie hier war sein Platz. So war er gestrickt. Und er ist einem Menschen, hat sich mit einem alten Mann angefreundet, der ihm diese Art von Sätzen immer wieder gesagt hat. Der ist zurück in seine Gemeinde, hat er vielleicht noch 2 Jahre gelebt, es war alles falsch, was er dort machen. Alles falsch. Eine Brüdergemeinde, die nach meiner Einschätzung gut unterwegs ist. Wo immer Menschen zum Glauben kommen. Inzwischen hat er sie längst verlassen. Und trifft sich mit einem ganz kleinen Kreis von Hardlinern. Die meinen es ganz ernst. Sind auch der Einzigen, die es ernst meinen. Er hat durchaus auch ein bisschen elitäres Selbstverständnis. Und sie gucken von weit oben auf den Rest runter, die alle liberal sind. Aus ihrer Sicht sind auch die in der Mitte liberal. Das heißt, dieser Einfluss, dieser wohlmeinende Einfluss hat ihn verdorben. Hat ihn gemeinschaftsunfähig gemacht. Hat ihn aus der Gemeinde rausgekegelt. Dem, der hier sitzt, ja, der alles ein bisschen locker sieht, für den wäre das möglicherweise ein guter Satz gewesen. Sie sagen, Junge, pass mal auf. Es ist nicht alles gleich richtig. Und ich würde dir raten, halt dich zu denen, die Dinge ein bisschen konsequenter und enger sehen. Für den wäre das genau der richtige Satz gewesen. Um ihn sozusagen in die Mitte des Weges zu schieben. Dem müsste man was anderes sagen. Was müsste man denn dem sagen? Ungefähr. Hattet ihr einen Vorschlag, was von der Grundtendenz, was man dem sagen müsste? Den würde ich also nicht zu einer gesteigerten Enge raten, sondern, Junge, ich habe schon, nimm die Schrift ernst, aber geh um keinen Preis über sie hinaus. Ja, ich würde ihn warnen und sagen, pass mal auf, hinter den Zaun geht's auch runter. Das ist nicht dem Himmel näher, sondern du stürzt genauso ab wie an der anderen Kante. Es sieht nur ein bisschen anders aus. Also geh ja nicht. Ich würde ihn auch versuchen, in die Mitte zu schieben. Ja? Ich habe Verwandte in Tasmanien, Australien. Wir waren vor 4 Jahren dort. Und wir waren nachts mit einem ihrer Autos da in einem großen Reservat unterwegs. Meine Frau und ich, also wir zwei. Und sie haben uns eingeschärft und sagt, fahrt ja immer in der Mitte der Straße. Es ist eigentlich Linksverkehr, aber sagt, Autos kommen keine. Aber es kommen immer Tiere und du musst ausweichen können. Du brauchst Platz, du darfst nicht links oder rechts fahren. Fahr ja in der Mitte. Und wir haben einen gesehen, den haben sie, war gerade der Abschleppdienst da, den war ein Känguru reingerannt. Und den haben sie gerade auf dem Abschleppfahrzeug draufgezogen. Und ich denke, so ähnlich ist das hier. Ja? Wir können noch rechts und links kippen. Und ich denke einfach nochmal an das Thema von gestern Abend. Es gehört zur Weisheit einer Führung, dass sie so die Grenzgängerei links und rechts erkennt und meidet. Meidet. Ich schließe mit dieser Folie. Ich habe einfach mal so ein paar Sätze noch formuliert. Keiner hat Bibeltreue auf Lebenszeit gebracht. Wisst ihr, man braucht nur 10 Bücher aus einer bestimmten Ecke lesen. Und das hinterlässt Spuren. Ein paar neo-exklusive Schriften oder ein paar solche Liberalen, Halbliberalen. Und das Denken wird verändert. Wir haben in uns selber keine letzte Sicherheit. Deshalb brauchen wir diese Orientierung. Und, ich habe das hier nochmal geschrieben, eine Bruderschaft, die auf den gleichen Grundlagen ruht, ist ein großer Schatz. Also wo es auch die Gepflogenheit gibt, sich gegenseitig anzuhören und sich was sagen zu lassen. Wo keiner von vornherein sozusagen das Monopol für sich beansprucht, ich habe alle Wahrheit. Und ich habe noch zwei Verse hergeschrieben aus dem Schluss der Offenbarung, weil sie nach links und rechts noch mehr Grenzen ziehen. Genauso wie wir das jetzt in dem Thema gemacht haben. Ja. Ich bezeuge jedem, letzte Sätze fast am Ende der Bibel. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Also sozusagen die Ergänzung, ja, das Verschärfte, das Verstärkte. Und wenn jemand von dem Wort dieses Buches der Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Es geht natürlich zunächst mal um das Buch der Offenbarung. Aber es ist ja zugleich der Schluss der Heiligen Schrift. Und ich habe durchaus eine Neigung, diese zwei Verse auszuweiten und sie zu verstehen im Blick auf die gesamte biblische Offenbarung. Nichts dazu. Nicht enger als die Schrift. Nicht klarer als Gottes Klarheit. Und nicht liberaler und weiter und lässiger. Möge Gott das schenken, dass wir auf diesem in gewisser Sinne immer noch schmalen Weg bleiben. Auch wenn ich ihn hier ein kleines bisschen breiter dargestellt habe. So, jetzt ist Mittagessen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mehrere Punkte gibt, an denen man weiter sprechen könnte und wo man sagt, also hier könnten wir eigentlich gut mal noch ein paar Worte drüber reden. Also eine Variante wäre, das einfach mal anzusprechen oder mir gegenüber oder auch einen Zettel mal zu schreiben. Heute Abend haben wir ja thematisch einen nicht verplanten Abend. Und ich meine, da wäre gut Gelegenheit, über dies und das zu reden, was ich vielleicht auch als Gesprächsgang aus einer Aussage, aus einer Beobachtung hier heraus entwickeln kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man das einfach nochmal herholt, nochmal drauf guckt, also das wäre dann alles möglich. Ne? Ich wollte nochmal anregen, das muss jetzt nicht, wenn jetzt erstmal Mittag ist, abrupt Schluss sein. Wir können durchaus den Tag nutzen, um bei diesen angefangenen Gedanken auch irgendwie nochmal weiterzumachen.
Andreas, vielen Dank. Ich würde diesen Gedanken aufgreifen wollen, des Fragenstellens. Und zwar mache ich so, ich nehme eines dieser Sammelkörbchen, stelle es hier vorne auf den Tisch, wo ihr gerne Fragen einfach reinstecken könnt, dass ihr wisst, wohin mit den Fragen. Und wir dann auch wissen, wo wir sie finden. Also wie gesagt, wenn hier vorne dieses Körbchen steht, nicht für Geld gedacht, sondern für eure Fragen. Wenn jemand Fragen zu Geld hat, es gibt, weil generell bei Fragen, haben wir außen einen kleinen Informationsteil an die Wand gepinnt. Da wisst ihr genau, wer für was zuständig ist. Wenn einer wissen will, was ist denn mit diesem oder jenen, was ist mit den Kindern oder was ist mit dem, dort sind Verantwortliche genannt, an die wendet euch bitte, dass ihr wisst, was also da wie man irgendwas regeln und veranstalten kann. Folgendes ist jetzt nochmal zu sagen. Wir gehen gemeinsam in die Mittagspause. Es ist also Essen angerichtet. Es ist für jeden da. Wo nun genau was, das weiß ich nicht. Da müsst ihr einfach mal schauen oder die Verantwortlichen vor die Küche fragen. Wir wollen diesen Nachmittag die Zeit nutzen, also die hier bleiben können. Es wird einige geben, die müssen vielleicht weg nach Hause, Kinder hinlegen. Manch älterer sagt, vielleicht muss man die Beine hochlegen, wie auch immer. Für die also hier bleiben, wir wollen miteinander Zeit verbringen, wie gesagt, über das Thema weitersprechen, im kleinen oder größeren Kreis, spazieren gehen, Spiele mit den Kindern machen. Es sind also genug Spiele da. Es gibt, es ist alles gedacht, für alles gesorgt. Ihr könnt also hier in diesen Räumen bleiben, ihr könnt die Räume im Haus nutzen. Ihr könnt also auch gern in den Park gehen. Es gibt also da jetzt kein richtiges Programm. Die nächsten Programmpunkte, die ich euch sagen will, wer das vergessen hat oder sein Programm selbst nicht dabei hat, wäre also eine Einladung 15 Uhr oder gegen 15 Uhr zum Kaffee trinken. Und 16 Uhr, da wollen wir uns wieder hier treffen und wollen über einen weiteren Punkt, über ein weiteres Thema nachdenken. Also richtig offiziell geht es um 16 Uhr los. Im Vorfeld also die Möglichkeit des Kaffeetrinkens. Und es gibt ein Angebot, ein ganz tolles Angebot für alle, die das interessiert. Tobias Wutzler ist doch in der Ukraine gewesen. Das wissen wir, haben wir gehört. Er hat dort Päckchen, Pakete hingeschafft, hat dort Familien besucht. Und er hat Bilder vorbereitet, die er uns gerne zeigen will. Und da hatten wir überlegt, dass es eine gute Zeit ist, wenn man sagt, 3:15, also vorm Kaffee trinken. Hier wird er also mal die Bilder zeigen, wird ein bisschen was dazu erzählen. Und das ist so ein bisschen eine offene, lockere Veranstaltung. Da kann man also auch, wer schon unbedingt Kaffeedurst hat, auch mit seiner Tasse Kaffee hierher kommen. Also, dass ihr es wisst, wen das interessiert, 14.45 Uhr oder 3:15. Ja, ich muss mich an dieses Neudeutsch auch so langsam gewöhnen, weil ich also auch Kunden besuche, die diesen Sprachgebrauch haben. Wollen wir also hier die Bilder gerne sehen und ich freue mich, dass Tobias das so gemacht hat. Hat also aus der Vielfalt, die er an Bildern hat, also eine interessante Auswahl für uns getroffen, dass wir also wissen, wie das geht. Ja, sonst denke ich, ist alles jetzt erstmal gesagt für die nächsten paar, für die nächste Zeit. Und ich würde euch mit einem Gebet noch in die Mittagspause entlassen wollen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns diese Zeit heute Vormittag geschenkt hast. Wir danken dir für den Gedanken und das Wissen, dass wir unterwegs sind, auf einem Weg, der zum Ziel führt vor allem. Aber wir haben von den Gefahren gehört, die es rechts und links gibt. Und unsere Bitte an dich ist, dass du uns bewahrst auf diesem Weg, dass wir ihn auch gemeinsam gehen, dass keiner zur Seite runterfällt, dass wir alle mitnehmen, keiner zurückbleibt. Also freuen wir uns jetzt aber auch auf die Zeit des Miteinanders, des Gemeinsamen jetzt in der Pause. Wir wollen dir herzlich Dankeschön sagen, dass wir was essen können, dass wir was trinken können. Danke für all die guten Gaben, die du uns schenkst. Und danke, Herr Jesus Christus, dass du uns durch deine Gegenwart, durch deine Nähe und deine Liebe beschenkst. Amen.
Amen.
So, allen einen guten Appetit. Schaut, wie es jetzt zu regeln geht.